Goebbels und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen. Von Katharina Kaumanns. Kapitel 6. Maria, Nikolas und das Ende der Hausweberei. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik Kirsten Lehmann.
All mi Leve han ich mode Weve, drum is mi Liebe so länge lahm. Jung Mädche, denk de dran, schaff dich mal keine Weve an. All mein Leben habe ich weben müssen, drum ist mein Leib so lendenlahm. Junges Mädchen, denke daran, schaffe dir nur keinen Weber an.
Am 26. November 1841 heiratete meine Ur-Urgroßmutter Anna Maria Hages, Tochter von Christina Mohr und Anton Hages, meinen Ur-Urgroßvater, den Weber Peter Nikolas Hermanns. Maria war zu diesem Zeitpunkt gerade 20, also noch minderjährig, Nikolas knapp 34 Jahre alt. Von den Eltern der beiden lebte zum Zeitpunkt der Heirat nur noch Christina. Nikolas Hermanns wurde am 5. Dezember 1807 in Dülken, heute ein Stadtteil von Viersen, geboren. Die Hermanns-Familie stammte aber eigentlich aus dem ehemalig selbstständigen Dorf Dahlen, heute Rheindahlen und ein Stadtteil von Mönchengladbach. Nikolas Vater Johann Peter, ein Zimmermann, hatte nach Dülken eingeheiratet, als er sich 1804 mit Marie Gertrud Jennissen vermählte. Nikolas lebte aber schon mit 9 Jahren bei seiner Tante in Reit und arbeitete als Knecht. Am Ende des 4. Kapitels hatte ich darüber spekuliert, dass dies vielleicht deshalb so war, weil man in Reit leichte Arbeit fand. Inzwischen habe ich aber noch eine andere Idee verfolgt, dass nämlich seine Eltern 1816, als die Bevölkerungsliste, in der er erwähnt ist, erstellt wurde, schon verstorben waren und er deshalb von seiner Tante, der Schwester seines Vaters, aufgenommen worden war. Das ist wohl die wahrscheinlichere Erklärung, denn inzwischen habe ich die Sterbeurkunde seines Vaters, meines Ururgroßvaters Johann Peter Hermanns, bekommen, die seinen Tod am 8. Mai 1812 ausweist. Da war Nikolas noch keine 5 Jahre alt. Ich nehme nun an, dass auch seine Mutter schon vor 1816 starb und seine Tante den Waisen aufnahm. Mein Ur-Urgroßvater Nikolas ist alt geworden. Fast 80 Jahre alt war er, als er im Januar 1887 starb. In seiner Lebenszeit fallen einschneidende Veränderungen in der Textilindustrie in Reit und in den anderen Zentren der Textilverarbeitung. Die Hausweberei wie auch Hausspinnerei kamen zu einem Ende mit vielen Konsequenzen für die Textilarbeiter und Arbeiterinnen und ihre Familien. In seiner Lebenszeit fallen aber auch nicht wenige politische und militärische Ereignisse und Prozesse, deren Aus- und Nachwirkungen in ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern zu spüren waren. Die Deutsche Revolution von 1848-49, der Deutsch-Dänische Krieg von 1864, der Deutsch-Österreichische Krieg von 1866 und schließlich der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71, nach dessen Ende die deutsche Reichsgründung erfolgte. Reitersoldaten waren an allen Kriegen beteiligt, aber Nikolas dürfte schon zu alt für eine Kriegsteilnahme gewesen sein. 1864 war er immerhin schon 57. Was seine und Marias Haltung zur 1848er Revolution war, geben die wenigen Quellen nicht preis. Reit als vorwiegend protestantische Stadt war konservativ und preußisch gesinnt, während die katholischen und liberalen Mönchengladbacher mit schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Straßen zogen und auf ein vereintes Deutschland setzten, was seinerzeit zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Städten führte. Reit-Schrievers, wo meine Familie lebte, war aber durch alle Zeiten hindurch katholisch geblieben, und so hatten die Bewohnerinnen und Bewohner der Honschaft möglicherweise eine andere politische Agenda als der Rest der Stadt. Nach der Heirat mit Maria zog Nikolas zu seiner Frau nach Reitschrievers, wo auch noch seine Schwiegermutter und seine Schwägerin Elisabeth wohnten. Ich habe mich gefragt, warum die beiden sich in Marias Elternhaus häuslich einrichteten und sie das Haus sogar nach Christinas Tod 1843 erbten. Schließlich gab es den ältesten Sohn Cornelius, der ebenfalls in der Gegend wohnte und als Weber arbeitete. Anhand der vorhandenen historischen Quellen lässt sich eine solche Frage leider nicht beantworten. Zu persönlich waren hier vermutlich die Gründe. Vielleicht hatten nur Nikolas und Maria genug Kapital, Marias Geschwister, die vermutlich zu gleichen Teilen erbten, auch auszuzahlen. Dass Cornelius als Zeuge bei Marias und Nikolas Heirat fungierte, spricht auf jeden Fall gegen ein Zerwürfnis zwischen ihm und dem Rest der Familie. Schon 1827, also mit 20 Jahren, war Nikolas Weber mit einem eigenen Webstuhl. Seine Heirat mit Maria 14 Jahre später fiel in die Blütezeit der Hausweberei. Und auch Nikolas Brüder Peter Michael und Johann Arnold hatten zu dieser Zeit ihren Geburtsort Dülken verlassen und sich in der aufstrebenden Industriestadt Reit, nicht weit entfernt im Stadtteil Pons, als Hausweber niedergelassen. Obwohl das Haus in Schrievers nach unseren Maßstäben heute nicht besonders groß war, im Erdgeschoss Stube, Küche und Kohlegelass, im ersten Stock drei Stuben, dazu ein Dachraum, reichte offenbar der Platz aus, insgesamt drei Webstühle zu installieren. In keinem anderen der knapp 30 Häuser in Schrievers gab es so viele Webstühle. Da schon ein Webstuhl mindestens den dritten Teil einer normalen Stube, wenn nicht mehr Raum einnahm, dürfte es im Erdgeschoss recht eng und, wenn alle Webstühle arbeiteten, sehr laut gewesen sein. Die drei Webstühle konnten Nikolas und Maria natürlich nicht alleine bedienen. Offenbar erforderten drei Webstühle bis zu fünf Personen, die sie am Laufen hielten. Und so findet man in den Bevölkerungslisten ab 1846 zwei bis drei Gesellen oder Lehrlinge, die für meine Ururgroßeltern arbeiteten und auch mit ihnen im Haus wohnten. Auch der 1844 geborene älteste Sohn Johann, mein Urgroßvater, und die 1847 geborene Anna Maria Ida dürften spätestens ab dem sechsten Lebensjahr in die Produktionsprozesse einbezogen worden sein. Produziert wurden sogenannte halbwollene Waren, die aus einer baumwollenen Kette und einem wollenen Schuss bestanden. Zwei der Webstühle produzierten Waren für Reiterverleger, der dritte Webstuhl belieferte einen Gladbacher Fabrikanten.
Jo, dort wäwe es so läwe. Voll von Ärger und Verdross. Fuhle Kette, fuhle Schmette. Und dazu noch fuhle Schuss. Ja, das Weben ist ein Leben. Voller Ärger und Verdruss. Faule Ketten, faule Schmetten. Und dazu noch faulen Schuss.
Meine Ururgroßeltern waren also in den 1840er und 1850er Jahren richtige Kleinunternehmer. Und zumindest ganz kurz habe ich mich gefragt, warum da nicht mehr draus geworden ist. Warum haben meine Vorfahren keine Fabrik gegründet? Aber die Antwort ist relativ einfach. Es fehlten Kapital und Know-how. Es fehlte Bildung. Nikolas hatte mit 9 Jahren bereits gearbeitet und konnte so gerade mit krakeliger Schrift ihn betreffende Dokumente unterzeichnen. Maria war des Schreibens unerfahren, wie es häufig bei meinen Vorfahren in den Urkunden vermerkt wird. In seinem Werk »Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter« von 1879 schreibt Alfons Thun über die Männer, die die Fabriken gründeten und das Ende von Hausweberei und Hausspinnerei einläuteten.
Was ist nun in erster Reihe erforderlich zur Gründung einer Fabrik? Ein Anlage- und ein Betriebskapital. Wer besaß dasselbe? Oder wer war imstande, es aufzubringen? Die früheren hausindustriellen Kaufleute oder kaufmännisch gebildeten Geschäftsmänner. In ihren Händen ruht die gesamte Leitung der Industrie. Die Errichtung einer Fabrik ist technisch nicht sehr schwer. Ingenieure zeichnen den Plan und die Maschinen werden aus England, welches sie näher und besser liefert als Sachsen, verschrieben. Die Anlage des Kapitals von Seiten der Technik ist also vortrefflich. Die Leitung der Technik seitens der Kapitalisten lässt aber noch sehr viel zu wünschen übrig. Es sind ja Kaufleute, die an der Spitze der Fabrik stehen. Nur wenige haben nach Beendigung der Schule zu Hause 1 bis 2 Jahre in der Fabrik und ebenso lange auf dem Comptoir gearbeitet, sind dann nach Liverpool gegangen, um den Baumwollhandel zu erlernen und haben in einer Maschinenbauanstalt oder Spinnerei Manchesters ihren Kursus beendet. Die Söhne der Fabrikanten sind zu vornehm, halten sich meist nur kurze Zeit in der Fabrik auf und lassen sich so bald als möglich im bequemeren Comptoir nieder. Ihre technische Ausbildung ist daher vielfach eine recht dürftige. Die technische Ausbildung der Arbeiter steht auf der Höhe ihrer Fabrikanten. Von einem alten Arbeiterstamm kann bei der jungen Fabrikindustrie noch nicht die Rede sein. Man hat die Leute genommen, wo man sie gefunden. In der Weberei sind am gesuchtesten die früheren Handweber.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann die unaufhaltsame Mechanisierung von Spinnerei und Webereiwesen. Noch 1849 arbeiteten 7761 Arbeiter an 4435 Webstühlen für Reiterfabrikanten. Die meisten Weber waren dabei nicht in Reit selbst, sondern in den Dörfern der Umgebung ansässig. 1855 beschäftigten Reiterfabrikanten nur 814 Webstühle am Ort, dagegen 2701 außerhalb. Im rund 12 Kilometer entfernten Kaienberg, dem Geburtsort meines Großvaters Jakob Kaumanns zum Beispiel, wurden für das Jahr 1858 357 Handwebstühle verzeichnet, die hauptsächlich baumwollene und halbbaumwollene Waren für Reiter- und Mönchengladbacher Fabrikanten produzierten. Kaienberg hatte zu dieser Zeit weniger als 600 Einwohner. Ende 1857 nahm die erste mechanische Weberei mit 80 Arbeitern in Reit ihre Produktion auf. Wegen des wirtschaftlichen Erfolges konnte die anfängliche Arbeiterschaft schnell verdoppelt werden und innerhalb kürzester Zeit wurden in Reit weitere mechanische Webereien gegründet. Die Tuchproduktion in ortsfesten Anlagen veränderte Arbeitsgänge und Arbeitsprozesse. Die dezentralisierte Produktion durch teils weit verstreute Hausweber wurde abgelöst durch die neue zentralisierte Produktionsweise. Diese wiederum erforderte eine größere Zahl zu festgesetzten Zeiten in der Fabrik tätiger Arbeiter. In der Folge dieser Entwicklung vermehrten und vergrößerten sich auch die Spinnereien und die verschiedenen textilindustriellen Hilfsgewerbe nahmen einen Aufschwung. Etwa zur gleichen Zeit siedelte sich die Maschinenindustrie an, deren Schwerpunkt die Herstellung von Webautomaten und Spinnmaschinen war. In den 30 Jahren zwischen 1850 und 1880 wuchs die Reiterbevölkerung um mehr als das Doppelte. Die Mechanisierung der Textilindustrie stürzte die Weberfamilien, die durch die Heimarbeit ein, wenn auch karges Auskommen erwirtschafteten, zunächst in eine tiefe Krise und teilweise in bittere Armut. Was diese Entwicklung für meine Ururgroßeltern Nikolaus und Maria bedeutete, lässt sich nur ansatzweise aus den Bevölkerungslisten erschließen. Von den 3 in ihrem Haus noch 1856 verzeichneten Webstühlen für halbwollene Waren war 1861 nur noch einer übrig. Die Auftragslage war vermutlich zu diesem Zeitpunkt schon so schlecht, dass sich der Unterhalt von weiteren Webstühlen nebst Personal nicht mehr lohnte. Den durch den Abbau der Webstühle freigewordenen Platz nutzten meine Ururgroßeltern, indem sie spätestens ab 1867 Mieter ins Haus nahmen. Meist junge Paare mit kleinen Kindern aus schrieverschen Familien. So konnte durch die Mieteinnahmen zumindest ein Teil der finanziellen Verluste ausgeglichen werden. Der älteste Sohn Johann, mein Urgroßvater, der zunächst vermutlich im Familienbetrieb tätig war, arbeitete nach der Bevölkerungsliste von 1867 als Wollwäscher in einer Fabrik und trug mit seinem Sohn zur Unterstützung der Familie bei. Das auf dem recht großen Gartengrundstück vermutlich angebaute Gemüse und Obst dürfte mehr denn je überlebenswichtig für die Familie gewesen sein. Dazu hielt man über die Jahre hinweg eine Ziege, deren Milch sicher ein wichtiger Bestandteil der Ernährung der Kinder des Paares darstellte. Weist die Bevölkerungsliste Nikolas 1867 noch als Weber aus, so ist die Berufsbezeichnung 4 Jahre später, 1871, Tagelöhner. Mein Ururgroßvater musste sich also mit über 60 Jahren in den neu entstandenen Fabriken verdingen, um sich und seiner Familie das Überleben zu sichern. Vom selbstständigen Kleinunternehmer, dessen Verdienst gewiss nicht üppig war, zum Tagelöhner. Ein Tiefpunkt war erreicht. Alfons Thun fasst 1879 die unmittelbaren Folgen der Industrialisierung für die Städte Reit und Mönchengladbach und die umgebenden Dörfer drastisch zusammen.
Das Auftreten des Fabrikbetriebes hatte die Untergrabung aller Grundlagen der überkommenen Kultur zur Folge. Eigentum und Ehe wurden erschüttert. Die alten Meister, die auf dem Lande lebten und das Anlagekapital der Industrie in Werkstätten und Werkzeugen besaßen, sahen sich ohne Entschädigung expropriiert und mussten den heimischen Boden verlassen. Die heiligen Bande der Ehe wurden durch die Frauenarbeit gelockert, die Mädchen ihrer Heimat, die Kinder ihrer Eltern entrissen, die Gesundheit der Bevölkerung aufs Tödlichste angegriffen, die geistige Entwicklung total gehemmt. Die Mädchen, die zu Müttern deutscher Männer bestimmt waren, die Kinder, die dereinst als tatkräftig sich bewähren sollten, sie mussten verkrüppeln, verdummen, verwildern.